Das Thema Trans ist heute unser Thema. Und nachdem wir nur mit Julia gesprochen haben, habe ich mir jetzt Julian vorgenommen. Und zwar ist Julian ein 16-jähriger Transjunge, der bei Pflegeeltern lebt. Und die Pflegeeltern kennt ihr vielleicht auch. Das ist nämlich Cornelia Kost und Daniel. Und zwar hat Cornelia, glaube ich, letztes Jahr auch den Pride Award bekommen. Sie ist in der Szene sehr bekannt. Sie ist, glaube ich, auch Therapeutin und Multiplikatorin in der Szene. Und insofern ist das wirklich interessant. Und man muss dazu auch sagen, wir erzählen ein bisschen die Geschichte, wie ist Daniel zu Julian gekommen, beziehungsweise wie ist Julian in die Pflegefamilie gekommen. Aber hört einfach mal selbst.
Wir sprechen mit Julian, eventuell noch mit Daniel als Papa. Genau, und an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, Julian, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Und die erste Frage, die ich sofort in den Raum werfe, warum hast du einen Pflegepapa?
Hallo, ich bin Julian, ich bin 16 Jahre alt und benutze die Pronomen er und ihm. Ich bin auch eine transmännliche Person und ja, ich bin hier in der Wohngruppe, weil es mir hier besser geht.
Du wohnst zusammen mit Daniel und Cornelia Kost, die wir alle kennen. Und du hast auch noch einen Pflegebruder, glaube ich.
Genau, bei uns ist das so eine Patchwork-Familie, würde ich jetzt mal behaupten.
Dir fehlt es definitiv nicht an Role Models für deine Trans-Identität, würde ich behaupten, oder?
Nee, auf keinen Fall. Hier sind genug Leute.
Die Frage ist ja, die ich mir gestellt habe, als ich dich gesehen habe damals beim 8. März. Möchtest du oder magst du uns was erzählen zu deiner Herkunftsfamilie? Wie sich, also so ein bisschen, wie sich das so bis jetzt für dich verhalten hat. Ich gehe mal davon aus, dass das nichts Einfaches war.
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, eine Transition ist für niemanden etwas Einfaches, weil es einfach ein so komplexes Thema ist, das wirklich in alles reinspielt, was im Leben da kommt. Name, Pronomina, Identität eben. Von klein auf immer mal zwischendurch so gemerkt, okay, ich bin irgendwie nicht weiblich, aber kann ich denn überhaupt ein Mann sein? Das war irgendwie eine Frage, die ich mir sehr oft gestellt habe. Ja, dadurch hat man sich dann auch sehr oft als Außenseiter gefühlt. Als ich ungefähr 12 Jahre alt war, bin ich dann erstmal durch Freunde auf so Terme gekommen wie Transidentität, lesbisch sein, schwul sein. Also diese ganze Community eben. Ja, ich habe mich damit ein Jahr, glaube ich, im Geheimen so ein bisschen und mit Freunden auseinandergesetzt, bis ich dann mich getraut habe, mich zu outen bei meiner Familie. Und das Outing war ein bisschen holperig.
Wie alt warst du da?
Ich war damals kurz vor meinem 14. Geburtstag, eine Woche vor meinem 14. Geburtstag.
Okay.
Ich habe meiner Mutter einen Brief geschrieben und meinem Vater und meiner Schwester und meinem Bruder habe ich ein Video geschickt. Und okay. Ja, meine Mutter war eher zurückhaltend. Sie hat mich leider noch sehr oft misgendert und meinen Geburtsnamen genannt, was eben sich für mich damals nicht so supportive angefühlt hat. Ja, bei meinem Vater ging es relativ. Er hat dann auch versucht, es öfter zu machen oder eben meinen Spitznamen manchmal zu verwenden oder solche Sachen. Ja, meine Schwester war zu der Zeit oder ist immer noch zur Zeit in Südafrika, weswegen ich von ihr eben nur über so Textnachrichten manchmal den Namen bekommen habe. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das für sie auch schwer war, gerade weil sie jetzt ja die einzige Tochter sozusagen ist. Und ja, mein Bruder ist ein bisschen...
Er ist jetzt nicht mehr der einzige Junge.
Ja. Ja, nee, er hat das versucht, sehr oft zu ignorieren, also wirklich komplett, und hat dann auch eine Zeit lang mit mir überhaupt nicht gesprochen. Also es gibt schon etwas komische Reaktionen manchmal von Menschen.
Also du hast das einen Brief geschrieben und Videos geschickt. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig.
Also ich habe es mich wirklich nicht getraut, denen das von Gesicht zu Gesicht zu sagen. Unter anderem, weil mein Bruder zum Beispiel auch damals schon sehr homophobe Kommentare gebracht hat und meine Schwester leider manchmal ein paar Transphobe, die im Nachhinein wahrscheinlich gar nicht so transphob waren, sondern einfach, weil sie das aus dem Sprachgebrauch so kannte. Dann habe ich mir auf YouTube ein paar Videos von deutschen Transmännern rausgesucht, die dann eben das Thema sehr gut erklärt haben und habe gehofft, dass ich da so diese dolle Konfrontation nicht haben würde.
Okay, aber irgendwann ist ja der Moment, wo man dann der Person doch wieder gegenübersteht.
War irgendwie seltsam. Also ja, wie gesagt, meine Mutter hat das etwas ignoriert und ich habe mich dann etwas unwohl in ihrer Gegenwart gefühlt. Auch danach irgendwie. Es war irgendwie eine sehr angespannte Atmosphäre für mich.
Okay, und wie kommt man dann von der Herkunftsfamilie relativ sehr freiwillig in eine Pflegefamilie? Also das muss ja auch irgendwie angestoßen werden. Aber ich meine, war das Glück dir ja echt hold? Oder was war zuerst da? Die Pflegefamilie und dann der Wunsch? Oder erst der Wunsch? Oder über Cornelia dann?
Ich habe durch einen Transkumpel von mir, bin ich in eine Gruppe reingekommen vom MHC. Und dort hat einer reingeschrieben, dass Therapiehilfe vor eben gerade Plätze offen hat, beziehungsweise dass man die mal anschreiben kann. Und so bin ich dann dort in Therapie gekommen. Und vor einem Jahr ungefähr hatte ich dann eben meinen Selbstmordversuch und bin in eine Klinik gekommen. Und da habe ich dann den Wunsch geäußert, nicht mehr nach Hause zu kommen. Und dann hat meine leibliche Mutter Cornelia angerufen, weil in der Psychiatrie haben die mich eben mit meinem Geburtsnamen sehr oft angesprochen und mit Sie-Pronomen haben mich auch auf ein weibliches Zimmer gesteckt. In dem Fall war es wirklich mentale Gewalt für mich und ich habe mich dadurch sehr schlecht gefühlt. Und Cornelia wollte dann eben, dass die da meinen Namen durchsetzen und sowas. Und was leider nicht geklappt hat, aber sie hat dann angeboten, dass ich zur Krisenintervall hierher kommen könnte. 2-3 Wochen und dann habe ich gemerkt, okay, das fühlt sich hier besser an, das fühlt sich richtig an.
Also du warst in der Psychiatrie wegen eines Selbstmordversuchs und denen fällt in der Psychiatrie nichts Besseres ein, als dich weiter als Mädchen zu behandeln, sozusagen, so zu gendern. Und
dazu kommt, ich war erstmal in einer geschlossenen 3 Wochen. Dort ging auch alles relativ gut, niemand hat mich misgendert, aber als ich dann auf die offene kam, dort haben sie dann überall auch groß meinen Deadname, also meinen Geburtsnamen hingeschrieben. Ja, da ging es mir dann sehr schlecht und die wollten dann irgendwelche Beweise sehen, dass ich ja angeblich männlich bin und sowas. Dann habe ich eine Stellungnahme denen gegeben für Hormonblocker. Meinte so, yo, hier steht mein Name drauf. Hier haben sie den Beweis, dass ich ein Transjunge bin. Ja, trotzdem wurde ich auf das weibliche Zimmer gesteckt und was ich am dreistesten fand, du bist ja ein Junge. Kannst du dich denn mit ihr im Raum kontrollieren oder fässt du sie dann an? Also mir wurde dann wirklich unterstellt, dass ich andere Leute da anfassen würde, wenn ich mit denen im Zimmer bin.
Okay, also zum einen irgendwie sagen sie, du bist kein Junge, deshalb stecken sie dich in ein Mädchenzimmer. Und dann sagen sie aber, okay, wenn du ein Junge bist, kannst du dich... Also,
es ist nicht wirklich logisch, was da abgelaufen ist.
Ich bin sprachlos. Ja, da sind wir aber auch irgendwie schon tatsächlich bei dem Thema Gewalt. Das heißt, du hast irgendwie zu der Zeit aber auch schon Hormonblocker oder nee, was war das? Was wäre denn Testosteron bekommen und heute Hormonblocker, um die weiblichen Pubertät zu unterbinden?
Hormonblocker sind, um die weibliche Pubertät zu unterbinden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich leider noch keine Hormonblocker gespritzt bekommen, weil ich noch an keinen Endokrinologen rangekommen bin. Aber ich hatte eben das Stück Papier, wo drauf da stand, dass ich in Therapie bin und sowas.
Daniel, sag was dazu. Ich meine, das ist doch irgendwie nicht normal.
Nein, natürlich ist es nicht normal, wenn erwachsene Leute, die dafür da sind, Kinder und Jugendliche zu unterstützen und sie durch psychische Krisen zu begleiten, was ja beim Kind, der sich gerade suizidiert hat, ganz klar ist, dass es Unterstützung braucht und auch erstmal ein stabiles und liebevolles Umfeld, dann auch noch diese Kinder zu misgendern und ihnen vorzuhalten, sie können, würden sich eventuell sexuell betätigen. Vor allem muss man einfach mal bedenken, er war 15 in einer absoluten Ausnahmesituation und hatte sicherlich als letztes den Gedanken, da irgendwie ein Mädchen irgendwie anzufassen. Und vor allem impliziert das eben auch, dass es wohl nur heterosexuelle Sexualität gibt und dass also zwei Mädchen sich einander nicht anfassen. Zieht das Ganze auch wirklich ins Lächerliche. Also, aber das ist natürlich in dem Moment also eine fürchterliche Gewalt, die man da als Kind aushalten muss. Und als wir das dann mitbekommen haben über die Mutter, die sich dann an Cornelia wandte, da war uns klar, wir müssen Julian da unterstützen und haben den dann mit allen möglichen Kräften dann auch da rausgeholt. Genau. Und dann ist er bei uns gelandet, sollte eigentlich für 2 bis 3 Wochen bleiben. Und dann blieb er. Und wir freuen uns darüber, dass er da ist. Wir freuen uns jeden Tag darüber, dass er da ist.
Genau, also wir waren gerade tatsächlich bei dem Thema Heterosexualität, die vorausgesetzt wird. Wie hatte sich das bei dir entwickelt? Also das heißt, was war zuerst da? Eine Sexualität oder erst diese Transidentität? Oder hat die irgendwas an deinem Begehren verändert?
Für mich war das erst das Transsein, was mich erst auf die Sexualität aufmerksam gemacht hat, weil davor habe ich irgendwie überhaupt keinen Hang zur Sexualität gehabt. Kein Label hat sich richtig angefühlt. Ich habe da auch wirklich nicht drüber nachgedacht. Klar, dann erst mal so gedacht, okay, vielleicht bist du doch lesbisch. Ja, dann eben die Sache so, nee, ich fühle mich nicht als Frau, die eine Frau liebt.
Aber du liebst Frauen.
Unter anderem, ja. Ich würde mir kein Label aufdrücken, aber...
Sagen wir mal zum Beispiel zu der Zeit, du liebst Frauen, weil da komme ich nämlich, dahin auf diese Fremdwahrnehmung, weil du hast ja am 8. März gesprochen und wir sind hier das Deichradio, also die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich von außen aufdrängt, warum interviewe ich jetzt Julien? Also ich interviewe Julien ehrlich gesagt, weil ich das todesmutig fand, bei diesem 8. März zu sprechen, weil es ja eine Frauenveranstaltung ist und du von außen gerne, also wirklich, glaube ich, für irgendwie eine junge Lesbe gehalten wirst, aber ganz klar gesagt hat, dass du das halt nicht bist und was die Problematik damit mit sich bringt. So, und darüber würde ich eigentlich tatsächlich gerne sprechen, das ist der Grund für das Interview. Du hast also irgendwie, sagen wir mal, lesbische Freundschaften oder du hast einen Freundeskreis. So, einmal kriegt man natürlich einen Freundeskreis, wenn man sich in Gruppen begibt, zum Beispiel zur Transberatung. So, und wenn dann irgendwelche jungen Lesben, junge Mädchen irgendwie sagen, wie, du bist ein Junge, dann hau ab. Wie geht man damit um? Was ist passiert?
Ja, ich hatte ein Glück, einen guten Freundeskreis mir aufgebaut, durch eben Freunde, die mich in diese Community reingebracht haben, die auch sehr unterstützend waren. Aber klar, es gab auch Leute, die waren dann so, trans, das ist ja irgendwie ekelhaft, hau ab und sowas. Also man muss es dann irgendwie hinnehmen. Also ich habe dann immer gedacht, okay, wenn die mich nicht wollen, dann war das auch keine ernsthafte Freundschaft. Weil wenn sie mich nicht so akzeptieren können, wie ich bin, dann möchte ich eigentlich auch nichts mit denen zu tun haben, weil dann immer ein Teil von mir irgendwie sagt, irgendwas haben sie immer gegen dich. Ja, dicke Haut anbauen, mehr kann man nicht machen.
Also du bist natürlich jetzt bei deinen Pflegeeltern, glaube ich, in einem sehr guten Umfeld und auch sehr geschützt. Wie verhält sich das draußen in der Schule? Also okay, außerhalb von Pandemiezeiten.
Ja. Also klar, Schule ist einerseits ein Safe Space, andererseits auch nicht. Also zum einen, wenn man da gute Freunde und sich ein gutes Umfeld aufgebaut hat, dann kann das unterstützend sein. Andererseits kann das einen auch total unter Druck setzen, weil da eben diese Cis-Heteronormativität auch in der Schule schon anfängt und sowas. Es ist heftig auf jeden Fall. Da ist immer ein Druck irgendwie. Und ja, jeder muss, glaube ich, irgendwie einen Weg finden, sich damit abzufinden. Und einige lächeln es durch, andere, keine Ahnung, haben dann irgendwann keine Lust mehr, in die Schule zu gehen und sowas. Also
Deine Lehrer haben das dementsprechend, also du hast ja jetzt die Personenstandsänderung und die Namensänderung durch.
Nein, habe ich leider nicht durch.
Okay, das ist ja auch mal interessant, darüber können wir auch reden. Wie weit bist du?
Also ich bin gerade mit meinen leiblichen Eltern dabei, das auszufüllen, die ganzen Formulare für die Personenstandsänderung. Das Problem waren eben diese 3 Jahre am Anfang, dass ich die noch nicht voll hatte, beziehungsweise wir wollten... Also ich wollte mir den Stress neben der Schule nicht antun, weil gerade auch Prüfungszeit war und sowas. Und dann haben wir es erstmal über so ein Nebenpfostengesetz versucht, mit einem geschlechtsneutralen Vornamen. Das wurde leider abgelehnt und jetzt haben wir uns wieder zurück aufs TSG beschränkt.
Okay, das heißt, dein offizieller Name in einem Personalausweis ist noch dein Geburtsname.
Genau. Ja, unter anderem habe ich Glück, dass die LehrerInnen an meiner Schule unterstützend sind. Ja, mein Namen eben, so gut es geht, versuchen, auf die Liste raufzupacken. Es kam aber leider auch schon vor, dass mein Geburtsname in einer kompletten, noch nicht geänderten Liste in die Klassengruppe geschickt wurde und da Leute meinen Deadname legen konnten.
Also um das mal zu erklären, Deadname ist sozusagen der Name, mit dem du geboren wurdest. Du möchtest diesen Namen nicht tragen, weil er halt weiblich ist und deshalb ist das der Deadname.
Es ist einfach nicht mehr der Name, der du bist und deswegen ist das so Deadname, Birthname, Geburtsname, toter Name.
Und Julien hast du dir selber ausgesucht?
Nein, den Namen habe ich von einer Freundin bekommen. Also von einer Freundin aus meiner damaligen Klasse. Meine Klasse war etwas trans und homophob und das erste Mal, als ich mir die Haare abgeschnitten habe in so einem kleinen Bob, kamen dann so Kommentare wie Transe, Kampfleste und sowas. Und dann meinte eine Person, ey, dann bist du ja jetzt irgendwie kein Mädchen also nennen wir dich Julian. Eigentlich war das gemeint, um mich fertig zu machen, aber irgendwie gefiel mir der Name. Und dann habe ich den irgendwie angenommen.
Oh, du hast eine Beschimpfung zu deinem Eigen gemacht. Das Wissen, ich bin anders, als ich von außen gelesen werde. Das Leben ist doch ein einziger Kampf.
Auf jeden Fall. Die Leute merken es manchmal vor einem so ein bisschen so, okay, du verhältst dich nicht wie ein Mädchen. Das ist nicht mädchenhaft, mach dies nicht und versuch nicht in diese Rolle reinzudrängen. Dadurch wirst du eben sehr schnell zum Außenseiter oder diese komische Person, die da rumläuft so ungefähr. Also das ist immer ein Druck und gerade wenn es dann an dieses Outing kommt, hat man ja schon vorher diesen unterbewussten Druck oder hört dann auch, oh, da passieren schlimme Dinge beim Outing oder das ist gut gelaufen. Da baut sich sehr, sehr viel Druck an auf jeden Fall.
Was lässt dich das durchziehen? Was macht dir Freude? Was gibt dir die Kraft?
Ich glaube, das Wissen, dass es andere Menschen gibt wie ich, dass die es auch durchgehalten haben. Ich glaube, das ist immer eine Sache, wo ich sehr viel Achtung habe vor Leuten, die das alles durchgezogen haben und jetzt sozusagen für sich fertig sind mit ihrem Weg und die Hoffnung, dass ich für irgendjemanden auch mal irgendwann ein Vorbild bin.